mit einem Partner zu beginnen. Jesus, wir geben dir jetzt die technischen Schwierigkeiten ab. Ich danke, dass du da bist. Ich bitte dich, dass du jetzt jeden abholst und stellst, dass du uns jetzt auch, wenn wir jetzt abgelenkt waren durch Technik, dass wir jetzt wirklich auf dich schauen, auf das, was du für jeden Einzelnen hast. Lass uns es entfernen, Jesus, was du uns heute mitteilen möchtest. Lass uns diese Hand begreifen, die du uns entgegenstreckst, Jesus. Amen. Ich wollte eigentlich was vorbereiten, aber ich fordere euch jetzt einfach ein bisschen heraus, dass ihr eure Fantasie anstrengt. Ich habe hier ein Glas Wasser. Stellt euch vor, ich hätte jetzt Salatöl oder Öl und würde es hier reinkippen. Was würde passieren? Es schwimmt oben. Warum? Ich meine, die mir einfach so schlecht. Klärt mich auf. Also, wenn ich schüttle, wird sich vermischen. Wie oft man schüttelt, das wird nicht vermischt bleiben. Das Öl wird immer oben schwimmen. Ich trinke jetzt gerade einen Schluck. Gut, dass ich kein Öl reingeschüttelt habe. Was möchte ich damit sagen? Das Thema heute, was mir vom Herzen ist, heißt, Titel ist gegen den Strom. Jesus sagt, wir sind von der Welt, wir leben in der Welt. Aber wir sind nicht von der Welt. Wir leben zwar hier drin, so wie das Öl auf dem Wasser schwimmt, sich eigentlich nicht vermischt. So sind wir ein Teil dieser Welt, aber wir vermischen uns nicht. Und Öl ist auch ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Wenn wir diesen Geist, den Geist Jesu haben, seinen Heiligen Geist, können wir uns nicht mit der Welt vermischen. Das ist total entgegengesetzt. Es kann nicht sein. Das ist die Herausforderung, dass obwohl wir in der Welt leben, und ich sage meinen Kollegen auch, dass ich bin der Probepastor, ne? Die meisten wissen es, ich bin ehrenamtlich tätig, ich kriege ja kein Geld, bin nicht gesponsert. Ich mache das aus meiner Berufung, aus Leidenschaft, wo Gott mich hineingesetzt hat. Ich stehe mitten im Berufsleben, mitten in der Welt. Noch keine christlichen Kollegen, aber nicht so viele in meinem Umfeld. Ich weiß, von was ich rede. Wir stehen in der Welt und es gibt Herausforderungen. Jesus sagt, betet da im hohen priesterlichen Gebet für die Jünger und auch für uns, dass wir eben hier in der Welt sind. Und er sagt auch, das ist Johannes 15, wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre Liebe, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Darum haben wir Widerstand in der Welt. Darum ecken wir an. Das heißt, wenn wir in der Welt anecken, dann ist es eigentlich normal. Als Gläubige. Jesus weist auch darauf hin, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als mein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auf euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort eigentlich Acht gehabt, so werden sie auch fürs eure eigentlich Acht haben. Und ich möchte hinzufügen, der Heilige Geist, so mit Jesus, mit seinem Wunder, hat er ihn geführt, so wird er auch uns führen. So wie Jesus uns hier das Vorbild war. Und es auch durchlebt hatte, so dürfen wir es auch erfahren. Und als Gemeinde sind wir die Herausrufung, die Ekklesia. Jesus macht uns zu überwinden in dieser Welt. Das ist so das Thema. Und mich hat besonders eine Person beschäftigt, hat jetzt nichts mit mir zu tun, auch wenn es mein Namensvetter ist. Das ist der Daniel. Vielleicht kurz die Hintergründe. Wir werden immer so wieder auf den Daniel stecken, weil ich bin so jemand, ich mag Beispiele. Wenn ich weiß, es hat bei Daniel funktioniert oder bei einem anderen, weiß ich, es funktioniert auch bei dir oder auch in meinem Leben. Und der Daniel, der wurde wirklich herausgerissen aus seiner Umwelt, aus seinem Leben, aus seiner Kultur, aus seinem Heimatland. Die Babylonier haben das Israel erobert, Jerusalem erobert und haben die Adligen oder von der oberen Schicht junge Leute deportiert. Das hat auch später Schule gemacht, wie das man Leute entwurzelt. Bei Stalin war das Programm noch unter anderem Herrschern. Und obwohl er eigentlich alles verloren hatte, hat seine Heimat verloren. Gut, seine Freunde waren mit dabei, aber seine Eltern weiß man nichts von seiner Verwandtschaft. Seine Kultur hat er zurücklassen müssen, den Tempel, das Heiligtum. Er war in einer total feindlichen Umwelt. Total feindlich. Das heißt, dieser Daniel hat in einer Umwelt gelebt, wo man sagen konnte, die Umstände sind so schlecht, die rechtfertigen eigentlich alles. Und doch werden wir sehen, wie der Daniel in dieser feindlichen Umwelt gelebt hat. Er war nicht von dieser Welt. Er hat eine klare Position bezogen zu seinem Glauben, zu seinem Gott. War auch bereit, dafür zu sterben. Und Gott hat sich zu ihm gestellt. Das heißt, wenn wir uns zu ihm stellen, stellt er sich zu uns. Und da werden wir dann ja drauf eingehen. Wie der Daniel nicht nur überlebt hat. Ja. Ich finde es so schön, dass Jesus uns zu Überwindern macht, dass wir weiter mehr siegen. Das ist Wort, das ist ein Kunstwort, Hypernikao. Überflieger, würde man vielleicht sagen. Wir werden nicht nur irgendwie überleben in dieser Welt, sondern Jesus möchte uns zu Siegern machen, zu Champions. Er möchte dich zu einem Champion machen, da wo du stehst. Weißt du, was Champion bedeutet? Champion kommt vom Campus. Campus ist Schlachtfeld, das Feld. Wenn man studiert, gibt es auch den Campus, das Schlachtfeld der Akademie des Lernens. Wenn sich zwei feindliche Armeen begegnet auf dem Schlachtfeld, dann hat die Armee gesiegt, die das Schlachtfeld gehalten hatte, ne, die gestanden ist. Das heißt, das Schlachtfeld behalten und das wird Champion her. Wirklich den Sieg behalten, deine Position behalten. Jesus möchte dich zum Champion machen. Er möchte nicht nur, dass du irgendwie überlebst und irgendwie über die Runden kommst. Und es geht auch nicht, dass er irgendwie uns tröst, naja, irgendwann im Himmel wird alles besser sein. Er möchte jetzt hier dich, wo er dich hingesetzt hat, zu einem Champion machen. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage nicht, dass du vor besiegen oder irgendwie durchfinkst. Jesus ist der Garant dafür. Wir wollen uns jetzt anschauen, wie wir Überwinder sein können in dieser Welt. Ich habe so vier Punkte, warum wir in dieser Welt bestehen können. Erstens, weil wir nicht von dieser Welt sind. Der zweite Punkt, warum wir in dieser Welt bestehen können oder überwinden können, ist, wir leben nicht, weil wir nicht für diese Welt leben. Der dritte Punkt ist, weil wir uns nicht dieser Welt anpassen. Wir gehen nachher noch auf die einzelnen Punkte ein. Der vierte Punkt ist, warum wir in dieser Welt bestehen können, weil wir getrost sind, guten Mutes sind in dieser Welt. Wir haben keine Angst. Ich möchte die Punkte mit euch erläutern. Und wir wollen immer so wieder auf den Daniel schauen. Was hat bei ihm funktioniert? Vielleicht auch anderen. Kolosser 2, Vers 12. Die sind alle Punkte. Wir sind nicht von dieser Welt. Was bedeutet das? Wir haben aber nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und Johannes 17, sie sind nicht von der Welt, gleich auch ich nicht von der Welt bin. Das heißt, es gibt noch ein anderes Bild, wir sind eigentlich Botschafter in dieser Welt. Ich frage euch, wenn wir nicht von dieser Welt sind, von welcher Welt sind wir dann? Und die Frage ist wichtig, und die möchte ich, dass ihr die auch verstanden hatten, für euch beantworten könnt. Egal ob eine positive oder negative Antwort, das ist, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass du sie beantwortest und daraus die Konsequenzen ziehst. Von welcher Welt bist du? Ich kann auch eines fragen. Was bestimmt deine Identität? Wer bist du? Welches System bestimmt dich? Wem versuchst du zu gefallen? Wer kann mich verstehen? Ja, lass mal euch bei euch sagen. Wem versuchst du zu gefallen? Das ist eine gute Antwort, aber jetzt für dich selber, ganz ehrlich. Wenn mein Chef, ich habe die Situation erlebt, mein Chef kommt rein, will irgendwas und ich merke, ich will meinem Chef gefallen. Ich will es richtig machen, ich will gut sein. Bin ich dann vor dieser Welt? Ja, dann merke ich mal, ich bin in dem System dieser Welt drin. Wie gesagt, du musst es für dich entscheiden, nur als Beispiel. Egal wo du stehst, ne? Oft werden uns Rollen aufgedrückt. Wir leben für eine bestimmte Rolle aus. Der Daniel war zum Beispiel berufen, dem König zu dienen, er war sehr weise. Er hat zum Schluss diesem Reich sogar den Obersten nach dem König, die oberste Stellung inne. Er hat auch bestimmte Aufgaben gehabt, und wir leben in diesem Spannungsfeld. Wir leben zwar in der Welt, haben bestimmte Rollen, ich bin von Beruf Informatiker, ich habe bestimmte Aufgaben, die mein Tätigkeitsfeld ausmachen. Und trotzdem bin ich herausgerufen von Jesus und du auch. Das heißt, wir sind ja nicht Kinder Gottes, wir leben im Reich Gottes und haben dieses Spannungsfeld. Reich Gottes, hier herausgerufen, aber auch hier in dieser Welt. Und ich glaube, es ist nicht immer einfach, in diesem Spannungsfeld zu leben. Und ich möchte uns Mut machen. Und es ist ein Prozess. Finde deine Identität in Jesus. Was wir nicht von dieser Welt sind, herausgerufen heißt, unsere Identität ist in Jesus begründet. Das ist jetzt einfach daher gesagt. Deswegen die Frage an mich selbst. Ich weiß nicht, an welcher Stelle bei dir das anders ist oder vielleicht anders sein könnte. Ich weiß es bei mir. Du merkst es im Alltag, ne? Bei bestimmten Situationen. Was treibt dich an? Treibt dich Furcht an? Hast du Angst? Existenzängste? Existenzsorgen? Ich habe euch auch schon das Beispiel gebracht. Jesus sagt dann, fürchtet euch nicht, ne? Euer himmlischer Vater weiß nur, was er alles braucht. Wenn du alles brauchst, was du anziehen. Wenn du ein Kind bist, machst du ein Nintendo. Du brauchst, ne? Der himmlische Vater weiß, was du brauchst. Er weiß alles, was du brauchst. Das ist ja ganz klar, macht euch keine Sorgen. Ne? Und mir fällt es manchmal schwer, mir keine Sorgen zu machen. Und wann mache ich mir Sorgen, wenn meine Identität nicht mein Jesus ist. Wo ich weiß, er ist mein Versorger. Er weiß alles. Er bringt mich durch den Tag durch. Und es ist dieses Spannungsfeld, wo wir drin sind. Wo es darum geht, dass du selbst wirst. Ohne Angst, ohne Furcht, ohne Menschenfurcht. Ich kann dir versprechen, wo du dich auf diesen Prozess einlässt, wirst du in die Freiheit hineinkommen. Dir wird es egal sein, was Menschen über dich denken, was dein Nachbarn denkt, weil du in Jesus gegründet bist. Es ist ein Prozess. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und es ist dieser Prozess zu wissen, und wo komme ich her und wo gehe ich auch wieder hin? Das ist letztendlich auch die Frage, wo eigentlich alle beantwortet haben müssen in der Welt. Wenn du weißt, wer dich berufen hat. Und ich mag dieses Bild eigentlich von dem Ehepaar. Ich glaube, nichts motiviert mehr als Leidenschaft oder Liebe, die Agape. Man kann irgendwelche Regeln aufstellen, um irgendwas zu machen. Das wird nicht funktionieren. Und Jesus war immer motiviert von dieser Leidenschaft, von dieser Liebe. Ich möchte uns motivieren, auch gerade in diesem Zusammenhang, dass wir uns von dieser Leidenschaft neu antreiben lassen. Auch auf dieser Identitätsfindung. Und dann wirst du herausfinden, wer du wirklich bist. Und dann versuchst du, dem zu gefallen, nämlich Jesus. Wenn ich vergleiche mit den Ehepaaren, was treibt uns an? Warum rechnen wir der Frau das Frühstück morgen und machen Frühstückseier? Oder unsere Frau nehmen, oder warum macht die Frau richtig dann das Frühstück, das Fest für die Schule und all die Sachen, was die Kinder liebt? Die Liebe treibt an. Ne? Die Liebe treibt auch die Furcht aus. Warum ist mir das so wichtig? Und ich hoffe, ich bringe es auch noch rüber. Wenn du in dieser Liebe lebst, in dieser Leidenschaft, also mir ist es egal, ob die Nachbarn die Frühstücksmahl schmecken, die ich meiner Frau gemacht habe. Ja. Oder was ich auch sonst für meine Kinder oder meine Frau mache, das ist mir ein Schmerzbrei egal. Weil ich es für meine Frau mache oder meine Kinder, weil mich die Liebe motiviert. Und die Liebe dich motiviert in deinem Berufsleben, in deinem Geschäft, in deiner Ehe, in deiner Familie, deinem Rentner-Dasein, deinem Irgendwas-Dasein, was auch immer. Dann kann alles andere, ist dir egal. Weil du sicher bist in dir. Du lässt dich nicht verunsichern. Und wie oft lassen wir uns verunsichern? Unsere Identität ist in Jesus. Nicht mehr über ich, sondern Christus lebt in mir, sagt die Bibel. Das ist ein Prozess, dass Christus in dir Gestalt gewinnt. Und das ist eigentlich nicht mit deinem Selbstwertungsprozess, dass du selbst wirst, wer du bist. Ich habe lange gebraucht, in manchen Punkten zu verstehen, dass ich anders bin wie andere. Das heißt, ich habe mich verglichen mit anderen, habe gedacht, ich muss immer so sein wie der. Ne? Wenn ich predige, muss ich so sein wie der. Der war lustig, irgendwas. Ne? Man versucht dann zu kopieren. Und viele, wir werden alles Originale geboren, sterben aber oft als Kopien. Das meine ich mit Selbstwertung. Jesus hat was ganz Spezielles für dich, für dein Leben, einen speziellen Plan. Und es gilt, dass du diesen Plan entdeckst. Das ist nicht, dass du irgendwann in die Ewigkeit eingehst. Das ist schön, das ist eine tolle Hoffnung. Das motiviert mich auch, wenn ich auch gerade die Zeichen der Zeit betrachte. Aber ich lebe jetzt am Morgen, fängt wieder mein Alltag an. Es motiviert mich, dass Jesus mit mir da hineingeht und ich mich selbst sein darf und er mir beisteht. Wir sind teuer gekauft, sagt die Schrift. Du wirst immer merken, wenn dich irgendwas fremd bestimmt, ich könnte auch sagen, wenn du nicht lebst, sondern gelebt wirst. Manchmal braucht man eine Weile, bis man es begriffen hat. Dann bist du fremd bestimmt. Dann bist du nicht du selbst. Wir können uns manche Umstände nicht aussuchen. Ich weiß, Gott hat mich beruflich dahingestellt, wo ich stehe. Und manches ist unangenehm, manches Aufgaben muss man tun. Hat einfach mit Gehorsam zu tun. Aber ich lege das Jesus hin und Jesus hilft mir auch da, ohne dass ich was verbieten muss von mir. Ich habe ja gesprochen, schauen wir auf den Daniel. Der Daniel hatte seine Identität ganz klar im Judentum, im Gott Israels. Diese jungen Menschen, die man da entrissen hatte und an den babylonischen Hof gebracht hatte, die mussten von der Speise des Königs essen. Die wurden, glaube ich, 3 Jahre lang ausgebildet. Und Daniel hat sich der Speise verweigert. Und er sagt ganz klar, probier es doch 10 Tage mit mir, dann Gemüse und Wasser, spricht halt die Bibel. Mich hat der Speiseplan schon interessiert, aber du schweigst sich die Schrift aus. Er bekennt sich zu seinem Glauben. Ganz klipp und klar. Und es ist auch die Botschaft an uns vielleicht, unsere Komfortzone zu verlassen. Ich kann mich an viele Situationen erinnern, Gespräche im Gange war. Und plötzlich kam da der Punkt, wo ich mich entscheiden musste, stehe ich zu meinem Glauben, stehe ich zu meinem Gott, setze ich mir die Grenze und sage, ich mache jetzt nicht mehr mit. Oder mache ich mit? Bin ich von der Welt? Und ich kann nur sagen, ich habe oft mitgemacht, ich habe aber oft auch die Grenze gezogen. Und immer wenn ich mitgemacht habe, habe ich mich echt schlecht gefühlt. Ne? Und ich habe mir versprochen, ich möchte nicht mehr nächstes Mal da mitmachen. Ich möchte klar die Grenze ziehen. Und ich kann dir noch was versprechen. Gott steht zu dir. Ich weiß noch, die Zeit, ich war ein junger Mensch, hat Zivildienst gemacht. Der damalige Koch hatte beim Bund seinen Handwerk gelernt. Der hatte mich natürlich ein bisschen auf den Kieker. Ne? Dann kam so das Gespräch, warum und so weiter. Ich wollte ursprünglich eigentlich zum Bund gehen. Aber für mich war es, für mich persönlich im Glauben nicht verantwortbar. Dann kam die Situation, ich weiß noch, wie ich gezittert habe, als er mir einen Kaffee eingeschenkt hat. Ne? Ich wollte kein Held, bin auch noch heute keiner. Aber ich habe dann ganz klar bekannt, warum ich nicht zum Bund gegangen bin. Was wir vielleicht vor dem Gespräch nicht verstehen konnte. Wisst ihr was? Von dem Augenblick an hat er mich akzeptiert. Ich habe den Grenzpunkt gesetzt. Ich glaube, wir haben oft Schiss, einfach zu dem zu stehen. Wobei wir ja wirklich einen Grund haben, stolz zu sein, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. Aber Gott steht zu dir. Und selbst wenn er mich verlacht hätte, du hast den Standpunkt klar gemacht. Aber ich habe es so oft erlebt, dass Menschen plötzlich dich respektiert haben. Sie haben vielleicht sich über andere lustig gemacht, aber nicht über dich. Das ist interessant. Gott steht zu dir. Man steht auch dazu, der deine war risikofreu. Also probier es doch aus. Dieser Verantwortliche, der hat seinen Kopf am Kragen riskiert. Und Gott steht zu der Entscheidung Daniels. Der Daniel, der sah besser aus, noch besser genährt als alle anderen. Gott steht dazu, wenn du dich zu ihm bekennst, egal in welcher Situation, wird er sich zu dir bekennen. Das steht so in der Bibel fest. Das ist aber Versprechen. Das andere Versprechen gibt es auch, ne? Wenn du ihn verleugnest. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir haben unsere geistliche Heimat, so wie der Daniel hatte seine geistliche Heimat in Jerusalem. Dreimal am Tag hat er gegen Jerusalem hingebetet. Ja, das spricht nicht nur für sein Gebetsleben, sondern auch, wo ist meine Heimat? Wo ist mein Herz? Jesus sagt, wo unser Schatz ist, da wird unser Herz sein. Wir leben auch nicht für diese Welt. Ich möchte so auf den letzten Punkt kommen. Johannes 2, heißt es auch Vers 15. Ihr habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wir leben auch nicht für die Welt. Was bedeutet das? Es ist schwierig, die Welt hat viele verlockende Angebote. Und die Bibel sagt klar, und da kennen wir das Eingangsbeispiel immer mit dem Öl. Viele Dinge sind, ich will das Informatiker sagen, nicht kompatibel mit der Welt als Christ. Es gibt Dinge, die gehen einfach nicht. Ne? Wir müssen hier vorsichtig sein. Und ich möchte uns auf der einen Seite Mut machen, klar die Entscheidung zu treffen, dass manche Dinge können wir einfach nicht mitmachen als Christen. Das geht nicht. Und wenn wir auch klar die Aussage, die Lust, die Welt vergeht mit ihrer Lust, ne? Das ist. Und ich möchte aber unterscheiden zwischen bestimmten Dingen. Leidenschaft als solches ist erstmal wertneutral. Es kommt jetzt darauf an, und wir haben bestimmte Sehnsüchte. Ich stelle fest, dass in der Kirchengeschichte hat man oft aus Angst, dass aus einer Sehnsucht eine Sünde wird, aus einer Leidenschaft, wird man gleich die Sehnsucht mit der Wurzel ausgerissen. Man hat sich verkuppelt. Bestimmte Dinge einfach verbreitet, zum Beispiel Sexualität. Was Sexualität in den biblischen Rahmen ist eine wunderschöne Sache. Und ich möchte uns Mut machen, dass Wenn nicht, also mir ging es so, ich habe manche Dinge, wo ich Sehnsucht da hatte in meinem Herzen, dachte ich, aus Angst, ich könnte hier in Sünde fallen. Und als darauf Sünde wird, habe ich die schon weggetan. Und ich glaube, dass manche Leidenschaften oder manche Sehnsüchte, die darf ich echt Jesus hinhalten und darf sie mit Jesus auch verwirklichen. Ich schaue gerade in eure verdutzten Gesichter und weiß nicht, ob ich mich klar ausgedrückt habe. Ich kenne Leute, die haben alles Mögliche aufgegeben für Jesus und gedacht, sie tun ihm damit einen Gefallen. Manche haben irgendwelche Sportarten aufgegeben. Ich weiß von Leuten, wo Jesus ihnen das neu geschenkt hatte, wo manche tatsächlich etwas beim Basketball oder hat er das aufgegeben, weil er gemerkt hat, das ist an erste Stelle getreten. Als er es losgelassen hatte, hat Jesus ihm das zurückgegeben, hat es wieder entdeckt für sich. Aber diesmal war Jesus der mittelpunktliche Basketball. Das ist ganz wichtig, ne? Jesus ist immer der Mittelpunkt. Und er kann auch der Mittelpunkt sein in deinen Sehnsüchten. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ich habe nur gemerkt, es gab in meinem Leben, der eine sammelt vielleicht einen Brief machen. Es gibt ganz blöde, verrückte Sachen, wo du merkst, da hängt dein Herz dran. Das ist einfach, wo ich dir Mut machen möchte. Schmeiß nicht alles gleich weg aus Angst. Das könnte Gott nicht gefallen, sondern lass es ab. Bring es Jesus. Es gibt auch manche, wo ich diese Sehnsucht spüre in meinem Leben. Da bringe ich es wirklich Jesus hin, halte es hin und sag, Herr, du kennst mich nicht. Und es heißt, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Ich möchte uns auf Freude bewahren. Das Problem ist immer diese Sehnsüchte, diese Wurzeln, wo du meinst, hängt dein Herz dran. Wenn du es anfängst, gleich abzuschneiden oder auszureißen, dann wird daraus ein Defizit. Ja? Und irgendwann holt dich das ein, wenn du diese Sehnsucht nicht sauber mit Jesus aufgearbeitet hast. Du wirst irgendwann in Sünde fallen, wahrscheinlich. Ne? Die Leute, die sich aus Angst vor sexueller Versuchung kasteilt haben, verstümmelt haben, das ist alles eigentlich nicht richtig. Die sind nicht damit richtig umgegangen, zum Beispiel. Und viele holen es dann woanders ein. Ne? Ihr kennt die ganzen Skandale, die wir gehört haben. Höchstens, man ist nicht damit richtig umgegangen, hat Dinge einfach, sag ich mal, aus lauter Angst nicht zugelassen. Ich hoffe, ich habe mich ein bisschen deutlicher machen können. Was immer dein Herz begehrt oder auf deinem Herzen, bring es Jesus hin. Du musst es nicht gleich wegschmeißen. Und du wirst sehen, Jesus wird sich darum kümmern. Entweder wird er sagen, es ist nicht gut für dich. Ist bei mir öfter schon vorgekommen. Und ich weiß, er hat dann was anderes für mich. Was Besseres. Vielleicht muss ich manches aufgeben. Aber ich bringe es erstmal ihm, sage ihm das. Warum? Und er gibt mir was anderes. Ich lebe nicht für die Welt, aber ich lebe für Jesus. Und das heißt auch, was immer tut im Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Und wir dürfen lernen, wirklich alles ihm hinzulegen auf die kleinen Alltagsdinge. Und er wird darauf antworten. Er wird mit dir durch den Alltag gehen, auch durch die Kleinigkeiten. Das Schöne ist, wenn wir nicht für die Welt leben, dann müssen wir uns nicht beweisen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es sehr relaxierend, sehr entspannt. Ich weiß, ich muss mich nicht beweisen. Ich kenne viele Leute und ich weiß von vielen, die kommen aus dieser Spirale nicht mehr raus, dass sie sich beweisen müssen. Und die haben ihre Identität nicht gefunden. Ihre Identität ist nicht sicher. Ich weiß, dass Jesus mich liebt. Und jemand hat gesagt, weil du mich liebst, oder dass du mich liebst, macht mich mehr wert. Das heißt, ich darf zu mir selbst stehen, weil Jesus zu mir steht. Und ich kann mich auch selbst lieben, weil Jesus mich liebt. Und ich muss nichts beweisen, weil ich weiß, er liebt mich. Es ist manchmal schwierig, wenn die 30 cm von Wahrheit da. Einfach gesagt. Was ist dir Zahlen, dass Gott dich liebt, dass Jesus dich liebt, dass du bei deinem Dienst noch in irgendwelchen Dingen irgendwas beweisen musst? Er liebt dich trotzdem. Ja. Deine Liebe auch nicht für diese Welt. Denn Daniel wusste genau, dass seine Weisheit, seine Begabung von Gott kam. Er hat sich auch klar dazu bekannt. Sagt dann auch mit Daniel 2,18, aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Das ist um diesen nebulösen, geheimnisvollen Traum von dem Nebukadnezar ging. Er hat den Traum nicht verraten, den Nebukadnezar hat gedroht, dass er alle Weisen umbringen lässt, wenn ihm keiner diesen Traum offenbart. Und Daniel hat hier reagiert, ist wirklich so zu Gott gegangen und hat Gott bestürmt. Er hat sich auch klar dazu bekannt. Ich kann mich an eine witzige Situation im Geschäft erinnern. Ich sage es mal als Beispiel, nicht um anzugeben, aber dass es euch bewusst wird, kommt Jesus in alles hineinnehmen, auch die verrücktesten Dinge. Ich hatte eine Hotline, eine Zeit lang, in meiner Berufstätigkeit. Und ich hatte eine Frau dran, mit der jemand, also ein Benutzer, mit der niemand reden wollte, weil er etwas anstrengt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Hotline gemacht hat oder Service-Telefon. Wenn die Leute anrufen, sind wir schon mal leicht genervt. Ne? Die rufen mich an und sagen, hey, heute ist tolles Wetter, wie geht's dir denn? Und geben dir dann ihr Lieblingsrezept durch, die sind genervt, die kotzt alles an und die sind jetzt an der Strippe. Ne? Also mit dieser Frau würde keiner reden. Und dann habe ich die Frau so zu meiner Stammkundin bekommen. Und ich habe nur zu Gott gebeten, Herr, gib mir die Lösung für dieses Problem. Und ich hatte einen Gedankenblitz. Das war kein Zufall, sondern der Heilige Geist hat mir die Lösung gegeben. Ich weiß auch nicht mehr, was das Problem war. Ich weiß nur, Gott hat mir die Lösung gegeben. Und es hat mir relativ schnell gegeben. Und sie hat dann gesagt, Herr Schimpf, wir sind jetzt darauf gekommen. Und er hat gesagt, ich habe gebetet. Aber Herr Schimpf, wir sind jetzt darauf gekommen. Ich habe nochmal gesagt, ich habe gebetet. Aber jetzt wirklich, Herr Schimpf, wir sind darauf gekommen. Herr, ich konnte nichts anderes sagen. Ich habe dafür gebetet. Und ich sage das ganz offen auch meinen Kollegen. Manche gucken mich komisch an. Aber manche fragen dann, hey, wie ist es denn Gott hier? Was meint denn dein Gott zu dem und jenem? Er wird überrascht sein, wenn er Standpunkt bezieht, wie plötzlich die Leute kommen und Fragen stellen. Die wollen plötzlich von der Dinge wissen, wo du denn zu Gott weiß ich doch nicht. Ja, muss dann auch immer, Herr, gib mir eine gute Antwort. Und wir dürfen um diese Weisheit bitten. Was ich auch noch sagen möchte, nicht in dieser Welt zu leben, bedeutet nicht, dass wir unsere Aufgaben hier irgendwie schleifen lassen. Damit meine ich, manche haben das Leben hier so vergeistigt, die leben nicht mehr hier auf der Welt. Absolut nicht mehr, wir leben irgendwie in einer anderen Sphäre. Ne? Also ich habe mit solchen Leuten echt Schwierigkeiten. Weil die leben in einer anderen Dimension, die haben alles vergeistigt, in einer religiösen Welt sich. Das ist schwierig. Ne? Ich mag diesen Ausdruck, den Kopf im Himmel, aber den Füßen auf der Erde. Gott braucht bodenständige Christen, gerade in unserer Zeit. Wir können die Dinge nicht alle vergeistigen. Wir leben auch hier auf der Welt. Jesus hat uns das vorgemacht. Er lebte mitten in der Welt. Ne? Und er hat die Religiösen, ihr wisst, was die Religiösen von ihm gesagt haben, die Pharisäer, er ist ein Freund der Sünder, ne? Ein Säufer und Wein und Fässer. Warum? Weil er Gemeinschaft hatte. Er lebte bei ihnen. Er war nicht von der Welt, aber er lebte mit ihnen. Er hat ganz klar auf seine Position gezeigt. Das heißt, wir können ganz klar unsere Position zeigen und leben trotzdem mittendrin. Es gibt noch ein anderes Beispiel, den Obadja. Das ist nur ein ganz kurzes Kapitel. Und dieser Obadja, der lebte bei dem gottlosesten König, den es überhaupt gab, dem König Ahab, denn seine Frau heißt Isebel, vielleicht mehr bekannt. Und dieser Obadja lebte in absolut schlimmen Zeit. Da war es nicht gesund, sich zu Gott zu halten. Und trotzdem hat er sich gebrauchen lassen. Man hat viele Propheten gerettet. Es gibt einige Beispiele über sie. Selbst wenn es bei dem Obadja oder dem Daniel möglich war, in dieser schlimmsten Zeit nicht nur zu überleben, sondern das war lange später, da war er sogar, ich weiß den Titel nicht, er war der zweitmächtigste Mann nach dem König. Und der Daniel wurde auch gefragt. Gerade der Daniel-Feinde, der hatte Widerstände. Nicht, dass wir zu meinen, dann geht alles glatt. Wir dürfen das nicht vergessen. Wir werden Widerstände haben. Die Welt hasst uns. Und das Hassen heißt, dass wir Widerstand haben. Das Eingangsbild, was wir hätten sehen können, war so ein Ruderbootfahren auf der Autobahn, die gegen den Strom. Wir schwimmen eigentlich gegen den Strom. Den gab es tatsächlich auf der Autobahn. Aber Jesus schwimmt mit dir und er treibt dich an. Daniel lebte für seinen Gott. Und ich glaube, wenn wir wissen, wo unser Bürgerrecht ist, wenn wir wissen, warum wir leben, unsere Identität, dann leben wir hier viel bewusster. Also ich hatte letztens ein interessantes Gespräch mit jemandem, ich habe den Zug eine Person getroffen, die saß auf meinem Platz und es hat sich daraus einfach ein gutes Gespräch entwickelt. Und wir haben total offen über alle Themen geredet. Und ich habe eigentlich zu der Botschaft, die ich rübergebracht habe, war, dass Jesus alltagstauglich ist. Ich kann mit Jesus in den Alltag gehen, auch da, wo ich unsicher bin, wo ich Probleme habe, Widerstände, Kämpfe, da gehe ich mit Jesus durch. Ich habe die gleichen Probleme, ich habe gesundheitliche Schwierigkeiten, Bernd auch. Ich habe Familie, Job mit den klassischen, sag ich mal, Herausforderungen. Aber Jesus geht mit mir und ich gehe da ganz bewusst durch. Und das war so meine Botschaft. Sie hat am Schluss auch gemeint, das kann kein Zufall gewesen sein, als wir uns begegnet sind. Wir passen uns auch nicht dieser Welt an. Römer 12, 2, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Da steckt dieses Wort Metamorphose drin, diese totale Umwandlung. Und wenn wir diese Umwandlung durchlaufen haben, oder durchlaufen, dann wissen wir, was gut und was schlecht ist. Problem ist, dass der Mensch schon seit Adam und Eva für sich entscheiden will, was gut und was schlecht ist. Das funktioniert halt nicht. Wir sollen Salz und Licht sein, auch in dieser Welt. Und ich glaube, dass Gott uns neu herausfordert, dieses Risiko einzugehen, hier in dieser Welt Standpunkt und Werte zu zeigen. Ich nehme es mit Bedauern wahr, dass viele Gläubige oder viele sich aus der Welt zurückgezogen haben. Das ist so eine Entwicklung, wenn man so schaut. Es gibt so christliche Gruppchen, eigene christliche Kulturen. Und ich finde es schade. Der Daniel bekannte sich offen zu seinem Gott. Seine Feinde wussten genau, wo sie ihn packen können. Wir haben gesagt, in seinen Tätigkeiten, in seinem beruflichen Umfeld können wir ihm keine Nachlässigkeit nachweisen. Er war so gut, dass er keine Nachlässigkeiten hatte. Und wir haben gesagt, wenn wir was überhaupt finden, dann wegen seiner Religion. Er hatte sein Gebetsritual dreimal täglich und so weiter. Das ist so der Vorsprung dieser Intrige, wo Daniel dann noch als 80-Jähriger oder über 80-Jähriger in der Löwengrube landet. Er stand dazu, ne? Gott stand auch zu ihm. Das Ende des. Die Geschichte ist, meine Tochter hat eine Weile immer sehr geliebt, dass die Feinde in die Löwengrube geschmissen werden, der Daniel hier überlebt und sein Gott verherrlicht wird. Ich mache das ganz kurz hier. Das heißt, ich muss auch wissen, wo die Grenze ist. wenn welche Dinge nicht miteinander vereinbar sind. Und Jesus ermutigt uns ganz klar, die Grenze klar zu machen, keine Angst zu haben. Manchmal müssen wir uns widersetzen auf dieser Welt. Und wir sehen, dass Gott es hier bestätigt. Gott bestätigt es bei den drei Freunden Daniels, die sich weigern, dieses Standbild anzubeten, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, und die in den Feuerofen geworfen werden. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte. Und ich finde es beeindruckend, dass diese drei Freunde Daniels sagen, wir haben keinen Grund irgendwie, wir haben sich nötig, da zu antworten. Ne? Wenn uns Gott erhält, dann erhält er uns. Und wenn ich halt nicht, die stehen dazu. Ne? Sie sind bereit, ja Opfer zu bringen. Und Gott bestätigt diese drei Freunde. Und es geht gut aus. Danach kommt das Edikt, dass alle Gott anbieten müssen. Das heißt, wir sehen hier, dass Gott sich dazu stellt, wo wir uns nicht anpassen. Aber es ist diese Herausforderung, in der wir gestellt sind, vielleicht diesen ersten Schritt zu tun, diese Komfortzone zu verlassen, ganz klar auch das Bekenntnis abzulegen. Es ist nicht einfach. Aber ich habe gemerkt, dass Jesus das segnet, wenn du das tust. Und dass es auch immer einfacher wird. Es wird so ein Lebensstil, weil deine Identität ist in Jesus. Ne? So wie ich ganz normal von meiner Familie erzähle, dass ich meine Frau und meine Kinder liebe, Mutter, da muss ich nicht groß überlegen, was ich jetzt erzähle und wo ich was rausrede. Das kommt einfach so raus. Sollte es auch dann sein. Und wisst ihr was? Das ist genau das, was die Welt braucht. Die braucht Menschen, so wie wir, die zu ihren Glauben stehen, die sagen, hey Leute, hier gibt es was, das ist wert dafür zu leben und zu sterben. Und wir sind guten Mutes in dieser Welt. Der vierte Punkt. Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus, und dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, dann steht hier, aber seid getrost, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Bedrängnis, dann steht nicht alles, sondern Bedrängnis. Vom griechischen Wort her. Das sind manche Übersetzungen falsch übersetzt. Und ich habe es durcheinander gebracht. Ne? Ich sage Angst. Ich habe Angst in der Welt. Ich denke, Jesus befreit mich von aller Furcht. Bedrängnis ist aber was anderes. Bedrängnis, dieses Wort, bedeutet zum Verb zerdrücken, quetschen. Das heißt, manchmal bei einer Zitrone wird man gequetscht und dann kommt das Wesentliche heraus. Das, was sonst nie herauskommen würde, auch die versteckten Dinge, vielleicht die Sachen, die wir heimlich gehalten haben, vielleicht Dinge, die wir selber vor uns verheimlicht haben, wo wir irgendwas abgeschlossen haben, den Schlüssel weggeschmissen. Ich habe eine gute Nachricht, auf jeden Fall. Jesus liebt dich so, wie du bist. Absolut. Er steht zu dir. Wisst ihr, was noch eine gute Nachricht ist? Er liebt dich so sehr, dass er dich nicht so lassen wird, wie du bist. Das ist manchmal eine Herausforderung. Das heißt, es wird keine Situation geben, die uns umformen. Letztendlich in sein Bild. Er hat Bestand an ihm, Selbstwert und Identität. Er hat es noch im Kopf. Es gehört damit hinein. Und wenn ich zurückschaue auf mein Leben, wenn ich so die Situation denke, wo alles toll lief, super lief, ich voll besiegen war, dachte, dass ich da gereift bin in dieser Zeit? Rhetorische Frage, nee. Da hat sich nichts verändert. Warum auch? Ich bin doch gut. Aber als Bedrängnis da war, Drucksituation, Stress, und ich wirklich so zu Gott schreien musste, und er kennt dieses super geistliche Gebet, bei vielen Fürbittern bekannt, hat auch nur 5 Buchstaben. Das Ausrufezeichen habe ich nicht mitgezählt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gebetet habt, ne? Dieses Hilfe. Gott erhört die dieses Gebet. Ich persönlich ärgere mich immer wieder, wenn ich so überlege, warum muss ich erst mit dem Rücken an der Wand stehen, um zu Jesus zu schreien. Ich sage mir dann immer, ich will eigentlich vorher mit dir durch alles durchgehen, nicht erst, wenn schon fast alles zu spät ist. Aber in diesen Drucksituationen, diesen Bedrängnissen, diesen Schwierigkeiten, Herausforderungen, Krisen, da entsteht Reifung, da entsteht Umgestaltung, Verwandlung. Da werden wir, wenn wir es zulassen, verwandelt in sein Bild. Da wird dein Ich herauskommen. Das, was in dir drin steckt, wie bei der Zitrone, der Saft. Man wird den Saft nicht rauskriegen, wenn man nicht presst. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Wir haben Bedrängnis und wir haben auch heute Bedrängnis, die Jesus zulässt in deinem Leben. Und er verspricht uns, dass er uns nicht über unser Vermögen versucht. Das heißt, wenn wir in schwierigen Situationen sind, lass uns ganz bewusst mit Jesus da durchgehen. Also mir ging es oft so, in die Situation habe Herausforderungen, vielleicht oft so gedacht, ja, ich würde jetzt am liebsten den Kalender eine Woche vorstellen. Ne? Das wird es euch auch schon so gehen. Manchmal hätten auch 4 Stunden gereicht. Es hat nichts geholfen, ich muss durch diese Situation durch. Aber ich bin immer mehr dabei zu lernen, dass Jesus bei mir ist in dieser Situation. Ich habe ihn nicht immer gesehen. Ich wusste hinterher, er war dabei gewesen. Aber ich merke, dass er immer mehr bin ich dessen bewusst, dass Jesus dabei ist, gerade in den schwierigen Zeiten. Und wir glauben, er geht ganz anders durch solche Situationen durch. Wenn er wisst, Jesus ist da und die Hand ist da. Er hält dich bei der Hand, er bringt dich durch, er ist jeden Tag bei dir. Da steht alles in der Schrift, aber ne, er kennt den Weg und da ist da langer Weg. Ne? Wie da noch vorsehen, ne? Macht es möglich, dass es von da nach da kommt. Bedrängnis. Ich möchte uns Mut machen noch. Wir können Überwinder sein. Und Jesus hat in allen Dingen Verständnis für dich. Ich weiß nicht, wenn ihr in der blöden Sünde zu Jesus kam und war total verzweifelt, voller Selbstverwürfe, konnte mir selber nicht vergeben. Und Jesus hat so gesagt, ich kann dich verstehen, mich hat es echt umgehauen. Er versteht uns, weil er, gleich wie wir, auch versucht worden ist, nur in Sünde. Aber er hat die gleichen Versuchungen erlitten, er hat Gehorsam gelernt an dem, was er litt. Also Jesus versteht dich. Er weiß, wie es dir geht. Und er ist dein Fürsprecher. Also nochmal vielleicht bewusst mal ein anderes Gottesbild. Ne? Vielleicht hat manchmal das Gottesbild, wo man es was falsch und kommt von oben die Klatsche. Ne? Wieder eins der 613 Gebote übertreten. Diesmal Gebot 57. Jesus ist absolut nicht so. Absolut nicht. Ne? Er wird dich annehmen, wird dir vergeben und wird wieder mit dir gehen. Weil Jesus dich liebt. Das ist diese Liebe, diese Agape. Das heißt, wir können guten Mutes sein, wir können getrost sein in dieser Welt. Wir brauchen keine Angst haben. Wir können in dieser Freiheit leben. Trotz all dieser Herausforderungen. Weil Jesus in uns ist. Ich sage mal, wir haben erst eines vier Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden. Weil der, welcher in euch ist, ist größer als der, welcher in der Welt ist. Das heißt, jeder von euch ist ein Champion. Du bist von deinen genetischen Anlagen ein Champion. Amen. Ich weiß es jetzt nicht, aber du bist ein Champion. Als ich das Ultraschallbild meines Sohnes gesehen hatte, da hat der Arzt gemeint, das wird ihr Sohn werden. Wusste ich auch nicht, dass es mein Sohn wird. Aber die genetischen Anlagen waren da. Ich habe es auch nicht gesehen, ne? Auf dem Ultraschallbild habe ich viel gesehen. Ne? Also ich konnte es nicht erkennen, der Arzt kommt dann, wie auch immer. Der hat recht gehabt. Die genetischen Anlagen sind bei dir da. Du bist ein Champion. Ja, und es ist schmutzegal, was dein Chef denkt, ob dein Nachbar dich blöd findet, was auch immer oder sonst wer. Jesus steht zu dir und er wird es entfalten wollen. In dir. Ich habe eine gute Freundin und wir trösten uns das immer, da machen wir uns Mut mit dem einen Vers aus dem Hebräer 10, Vers 35, 36. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, auch die Verheißung erlangt. Denkt noch an das Bild Campus, Schlachtfeld, standhalten. Also dieses Wort Geduld oder Standhaftigkeit, das heißt wörtlich, also diesen Hypomanie, drunter bleiben, in der sie die Stellung halten, wenn ich es jetzt mal so militärisch definiere. Das heißt, es geht daran, die Stellung zu halten. Und wenn wir Waffenrüstung in Epheser 6 nur vergleichen, da geht es auch darum, die Stellung zu halten. Und wer steht im Teufel und er fliegt vor euch. Ne? Das heißt, wenn du widerstehst, wird der Feind fliehen. Seid in dem Sinne widerspenstig oder Widerstandskämpfer. Das ist ein guter Mutes, weil wir diese Wolke von Zeugen haben, in der die Schrift spricht. Und auch wir, glaube ich, viele Glaubensgeschichten haben, wir sehen, wir haben es geschafft, es ist möglich. Und ich möchte uns alle den Mut machen, dass wir wirklich diese Hoffnung nicht wegschmeißen. Auch vielleicht, manchmal sind es ja so Teilaspekte, wo wir vielleicht Hoffnung verloren haben, wo wir merken, da sind noch keine Siege da, oder da weiche ich zurück, was auch immer. Jesus möchte, dass du in deinem ganzen Leben Überwinder bist. Überleben in diesem Spagat zwischen ja, in der Welt, aber nicht von der Welt. Auf der einen Seite Reich Gottes mit seinen Gesetzmäßigkeiten, die funktionieren, auf der anderen Seite in dieser Welt hier. Und wir dürfen und können überwinden, können siegreich sein. Weil unsere Identität in Jesus ist. Weil wir ein Ziel haben und er bringt uns ans Ziel. Er ist der, der Anfänger und Vollender ist von unserem Glauben. Weil wir uns nicht anpassen, wir müssen keine Rolle genügen, wir müssen keine Maske aufziehen. Du darfst du selbst sein. Und auch wenn Bedrängnis da ist, wenn wir herausgefordert sind. Jesus hat die Welt überwunden und ist auch der Garant und der in uns, der uns hilft, diese Situation, Bedrängnis, Gefahr, Herausforderung, Krise, siegreich zu überwinden. Das heißt, diese Bedrängnisse sind Möglichkeiten, wo wir wachsen dürfen, wo Wachstum geschieht. Ich habe immer sagen lassen, ich habe es gelesen, bei den Bäumen, im Baumfeld, kann man so die Jahresringe zählen. Dann gibt es auch Leute, die ablesen können anhand der Abstände, ob dann ein gutes oder ein schlechtes Jahr war oder ein Baum für den Baum. Und es ist da, wo sag ich mal, schwierige Zeiten waren, das sind diese Ringe, glaube ich, ganz nah beieinander. Und diese schwierigen Zeiten, die verleihen dann Stabilität im Baum. War gut. Und die anderen Phasen sorgen für Flexibilität. Und so wechseln sich oft so die Phasen ab. In schwierigen Zeiten werden wir stark werden im Glauben. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wo wir manche Lektionen verschieben. Also mein Sohn, Hausaufgaben machen soll, verschiebt er das bis auf den Nimmerlandstag. Und ich habe die schlechte Nachricht, es gibt den Sankt Nimmerlandstag. Irgendwann wird dich diese Schlacht einholen, dieser Kampf, den du nicht gekämpft hast. Oder du wirst die Lektion eben noch mal machen, anders formuliert. Deshalb die Botschaft, macht es lieber gleich, ne? Macht gleich eure Hausaufgaben, das ist besser. Aber Jesus bringt uns durch. Auch wenn manche Lektionen habe ich spät gelernt. Die dumme spät lernen. Ne? Aber ich habe sie gelernt. Und Jesus kann auch mitfühlen. Ich möchte uns auch ganz bewusst, wenn wir dann Abendmahl feiern, dass unsere Identität wirklich in Jesus begründet ist. Und ich mag dieses Bild vom Abendmahl als die Besiegelung eines Bundes, ein Blutsbund. Es ist aber auch dieses Bild für eine Ehe, die vollzogen wird. Nach jüdischem Ritus wurde auch mit einem Becher Wein wurde die Ehe beschlossen, rechtsmäßig. Das heißt, mit allen Rechten und Pflichten. Die Ehe wurde noch nicht vollzogen. Ne? Oder ist später vollzogen. Also Jesus in Johannes 14 sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und spricht es genau diesem jüdischen Ritual, dass das der Bräutigam hingeht, erst das Haus vorbereitet und dann die Braut heimholt. Wir sind schon in diesem Rechtsstatus, wir sind verheiratet, wir sind die Braut Jesu. Und ich mag dieses Bild, weil wir auch diesen Anspruch haben, dieses Erbe an all die Dinge, die Jesus uns verheißen hat. Ich möchte euch nochmal Mut machen und nochmal bewusst dieses Bild, auch immer du Jesus brauchst. Wenn du nachher Abendmahl nimmst, denk daran, Jesus steht dir bei. Er steht zu diesem Bund. Er wird dir beistehen, auch bis ins hohe Alter, egal wie alt du bist oder wie jung du bist. Und er wird dich durchbringen. Er macht dich zum Champion. Menschen werden dich nicht zum Champion machen. Es kann keiner für dich stellvertretend glauben. Keiner kann deine Kämpfe durchkämpfen. Du musst deine Kämpfe durchkämpfen. Du musst deine Schlachten schlagen. Wir können uns gegenseitig, wir können, wir sollen, wir dürfen, und das machen wir auch als Familie, uns unterstützen, uns helfen, handreichen und Mut machen. Aber du musst deine Schlacht selber schlagen. Weil Jesus steht uns bei. In dem Sinne möchte ich auch zum Abendmahl übergehen, dass wir wirklich bewusst uns machen. Er ist mit dir in diesen Bund eingegangen. Und er steht zu dir. Mit allen Konsequenzen, dass du Überwinder sein kannst. Dass du in dieses Leben hineinkommst. Und ich möchte noch die Worte lesen. Vielleicht kann Christoph ganz mal assistieren, austeilen. Jürgen, kannst du mir helfen? Ihr könnt ja schon mal nach vorne kommen. Aus 1. Korinther. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Der Jesus in der Nacht, da verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sagte: Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Es gleich nach dem Kelch, nach dem Mann, sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das war der Brautpreis, ne? Der Tod des Herrn. Wenn ein Unwürdiger dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein im Leib und Blut des Herrn. Der Mensch verwöhnt sich aber selbst und dann esse er vom Brot und trinkt aus dem Kelch. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Soweit. Wir wollen es tun zu seinem Gedächtnis und das bedeutet auch, dass er diesen Preis bezahlt hat für dich. Und du in dieses Leben hineinkommst, was er geschenkt hat, für das er bezahlt hat. Und es ist auch sein Wunsch, dass du da hineinkommst in dieses Leben. Und das wünsche ich euch, macht euer Herz auf und lasst euch neu von Jesus berühren und beschenken. Er will dich zum Überwinder machen. Jesus, ich danke dir für den Leib und dein Blut, was du für uns geopfert hast. Ich danke dir, dass du alles möglich gemacht hast, dass wir leben dürfen. Nicht nur ewig leben, sondern auch jetzt schon in dieser Welt. Weil du uns beschenkst mit allem, was wir brauchen. Und du uns beistehst. Dafür danke ich dir, Jesus. Amen.
Schon zwei Jahre her, aber irgendwie habe ich gedacht, einfach um gute Ehre zu geben, möchte ich das noch kurz sagen. Der Vivian war sehr krank und wir waren in der Kinderklinik. Wir waren 5 Tage dort und zu dem Zeitpunkt, als ich mit ihm dann ankam, hatte er schon 6 Tage lang 40 Fieber, lag schon im Delirium. Und es ist dann noch mal ein Tag verstrichen, war dann der 7. Tag, war dann nur ansprechbar, Fieber ausgetrocknet und es ist nichts passiert in der Klinik, das war einfach schrecklich. Die haben sich da irgendwie auf mich verlassen, gedacht, ja, die Mutter ist dabei. Und ich habe gesagt, sie sehen ihn jetzt nur 2 Tage, aber wir sehen ihn seit 7 Tagen so rumliegen, er kann nicht mehr. Und was muss jetzt noch passieren? Also es war einfach schrecklich. Und an dem Abend, also wir haben es nicht ausgesprochen, wir haben wirklich ganz arg und stumm gehabt, wir haben ein ganz ungutes Gefühl gehabt. Und ich habe dann mit Kontakt gehabt mit vielen, aber ich habe denen gesagt, ich habe ganz auch Angst und die haben dann von dann ein paar gebildet, was mich aber nicht gefordert hat, aber uns ein befreundetes Ehepaar, die eigentlich nicht sie glaubt, aber er ist sehr skeptisch, haben sich an dem Abend zusammengesetzt mit ihren 2 Kindern und haben für uns das für die Vivian gebildet. Also an dem Abend haben dann viele Gebärde, weil einfach glaube, es muss jetzt was passieren. Das Schlimme war, und die Ärzte wussten nicht, was sie machen sollen. Sie wussten es nicht, und das war das Unheimliche. Und nach diesen Gebärden und an dem Abend, hat sie 2 Stunden später mich die Ärzte sogar geweckt. Ich habe ja neben Vivian geschlafen. Und dann plötzlich war alles klar. Jetzt haben die Ergebnisse nochmal. Sie wissen jetzt, was sie machen müssen. Dann ging alles ganz schnell. Und das war für mich echt die absolute Gebetserhörung. Das wollte ich einfach nochmal sagen. Gott sei Dank. Also ich wusste dann, jetzt geht es bergauf. Ich wusste, jetzt greift Gott ein. Die Ärzte, die haben auch nicht gewusst, aber Gott hat Eingriff, er hat Weisheit geschenkt. Und so war es dann. Ich konnte zuschauen. Und dann ging es ehrlich jeden Tag bergauf. Und man einfach, ja, vor die Jahre da vergeben.
Noch jemand was auf dem Herzen und denkt. So. Ich finde es wirklich schön, Gottes Alltagstraum, nicht nur. Er weiß um deine Sorgen, deine Nöte. Und er möchte dir neu begegnen. Ich möchte noch die Bekannten auch loswerden.